Ich bin da und ich habe Bock.
Welcher Künstler war das eigentlich?
Ja, aber ist Vogel, sagen die, der alte Schluckspecht ist ja auch schon da?
Ich glaube nicht.
Ist ja wohl gar nicht. Vogel sagen, der alte Sittenfifi, wo ist er?
So.
Ach.
Ach.
Guck an. Wer sich auch nochmal hierher bemüht.
Ich weiß immer nicht, ob es Heinz Schenk ist. Oder hier.
Dreh sich an.
Ah.
Ha. Guck mal, Mädchen.
Oder Heidi Kabel. Nee, nicht Heidi Kabel, wie hießen die andere nochmal?
Inge Meisel.
Inge Meisel.
Nein.
Nein.
Nein, nein. Inge Meisel ist ja, wie gesagt, Inge Meisel ist ja die uralte, deutlich dünnere Version von Ralf Möller. Wenn man, kann man sagen, der Megalodon, er ist irgendwo da draußen. 5 Oscars für Gladiator habe ich damals bekommen, junger Mann. Mit Raschel Kron zusammen.
Gut, um da direkt Öl ins Feuer zu gießen, hat uns ein Hörer geschrieben. Er hat gesagt, er kann tatsächlich, und jetzt wird es sehr interessant, in diesem Podcast Uli Hoeneß nicht von Helmut Kohl unterscheiden. Und da sage ich doch...
Das ist ja unglaublich. Das ist ja für 10 Euro kriegt die Bolton Wanderers.
Ich musste übrigens jetzt, wo du mich natürlich schon wieder so durchgetriggert hast, ich habe gestern nur die Headline im Spiegel gelesen. Mann kracht mit Auto in Fassade von Hotel am Airport München. Und ich habe natürlich sofort gedacht, dass Uli Hoeneß versucht, den Doppelpass zu kriegen.
Bitte, lassen Sie mich sofort rein. Ich sehe doch schon wieder kommen. Da kommen Sie wieder mit den Reden. Ja, der FC Bayern macht die Liga kaputt. Und der Pratzo hat falsch eingekauft. Was ist mit dem Sané? Warum spielt er nicht? Jetzt lassen Sie mich durch. Halt, nein.
Er hat mich gebissen.
Lassen Sie mich sofort dahin. Ich werde dem Effe jetzt mal was erzählen. Also, der möchte was erzählen zu dem Helmer. Warum der wirklich getrennt ist. Ich pack aus.
Das war alles mein Gefühl.
Mit einer banalen Nachricht.
Mit einer banalen Nachricht. Ich saß beim Sport und ich sehe nur Mann kracht in Hotelfassade am Münchner Airport. Und dann taten sich Welten auf. Wirklich.
Allahu Akbar!
Aber Herr Hoeneß, was ist denn mit Ihnen jetzt los? Sagen Sie mal.
Aber das ist nach 6 Jahren Fußball-MML oder fast 6 Jahren Fußball-MML bei mir mittlerweile. Ich habe bei solchen Nachrichten einfach Emotionen mittlerweile outgesourced. Also bei mir passiert gar nichts mehr. Ich denke dann einfach nur an Micky Beisenherz. Denke mir, er wird das schon richten bei sich zu Hause im Wohnzimmer.
Aber Emotionen outgesourced, das ist
Emotionen outgesourced. Eiskalt.
Was ist denn los mit dir?
Ja, ich ganz ehrlich, da greift bei mir so ein bisschen Morbus Bundesliga. Ich versuche mit ganz viel Ablenkung. Also das ist so wie meine Tochter bei der Beerdigung von Oma. Also ein sehr trauriges, ich finde gleich in die Spur zurück, keine Sorge. Ich weiß,
ich möchte ja gar nicht, dass du in die Spur zurückfindest. Ja.
Ich gehe mit der Bundesliga und meinen Gefühlen für die Bundesliga so um, wie meine Tochter mit der Beerdigung meiner Oma und der Trauergemeinde. Sie hat nun in ihrem kindlichen Gemüt ja nun festgestellt, dass sehr viele Menschen da sehr traurig waren, als sie aus der Kirche ging und dass jemand gestorben ist. Und was macht sie? Sie erzählt fröhlich von irgendeiner Plastiktüte, die sie in der Hand hat, wo auch Löcher drin sind und dass man den Wind deswegen da nicht drin halten kann und lächelt mich an und erzählt ganz fröhlich davon. Also das heißt, das klassische Deflecting, das totale Ablenken von dem eigentlich sehr traurigen Event zum Erhalt der eigenen Stimmung und möglicherweise zum Hochziehen der Stimmung der anderen. Das ist das Gleiche, was ich mache mit der Bundesliga. Es ist offensichtlich, dass die Liga so tot ist wie die Fische in der Oder und ich versuche an dieser Stelle halt einfach irgendwas anderes zu machen, damit ich ja nicht über die Bundesliga reden muss, die mich wirklich, und das muss ich sagen, da ist die Liga in erstaunlicher Frühform so abgefuckt hat, wie selten. Und das muss man sich ja mal vorstellen, nach bereits 10 Meisterschaften der Bayern, dass man an Spieltag 3 sagt, ich habe wirklich gar keinen.
Aber man muss auch mal sagen, und da muss man auch einen Tweet von dir aufnehmen, den ich innerlich sehr gefeiert habe. Es ist, also wir hatten 2 Spieltage lang ein sehr enges Rennen um die Meisterschaft.
Ja.
So spannend war die Liga noch nie.
Also die war wirklich ungewöhnlich lange spannend. Ja, das muss man wirklich einfach auch mal, das muss man auch mal positiv konstatieren. Genau. Muss sagen, wir hatten eine gute Zeit, einen spannenden Wettbewerb. Es ist ja klar, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann sich dann das Verfolgerfeld dann ablöst vom Spitzenteam. Und das war ja klar, dass das dann passieren würde. So. Und da sind wir halt eben jetzt. Da darf man dann auch nicht immer nur meckern.
So ist es. Ne?
Zum Thema Nebenkriegsschauplätze und Ablenkung suchen nach der Liga muss man nochmal ganz kurz erklären. Wir hatten am Samstag als MML unsere Saisonöffnungsfeier am Hafen in Hamburg, am Ratsherrn-Eck. Und Micky kam etwas später mit einem zur Faust geballten Gesicht, mit dem Dortmunder Ergebnis im Rücken gegen Werder Bremen und hatte relativ schlechte Laune, die sich noch so leicht, aber nur leicht in den Abend hineinzog, bis hinter ihm an einem Nachbartisch ein etwas älterer Herr mit einem Strohhut in einem absolut Volk für alle, der saß da vorher ganz ruhig, einen vollkommenen Wutanfall sich hineinsteigerte, in dem oder im Zuge dessen das unglaublich gute Wort, diese fantastische Beleidigung, Wicht fiel. Also Wicht ist eins vor Pfeifenzeisig. Und du warst so begeistert von dem, also man muss das sagen, er hat sich mit dem Wirt, mit Jürgen angelegt und Jürgen wusste irgendwann nicht weiter, also dieser Mann war, ich würde sagen, Ende 70, Anfang 80, mit so einem Kutscher, früher so ein Kutscher. Und
der kam dir aber deutlich älter vor als mir, merke ich gerade. Aber
und Jürgen reagierte auf dem einzig möglichen Wege, er holte seine 81-jährige Mutter aus der Küche, die das Ding regelte. Aber Micky Beisenherz, nochmal, im Rücken diese Niederlage von Borussia Dortmund, war so versöhnt mit dem Abend, als er den Mann sagen hörte, lass mich in Ruhe, ich spreche mit die Dame.
Ja.
So, und damit war der Abend gerettet. Fußball egal, Fußball 0, Mann mit Strohhut 1.
Ja, der hatte, aber wirklich, der war ja auch einfach von der ganzen Erscheinung her, war der einfach fantastisch. Also ich habe ihn ein bisschen jünger eingeschätzt, für mich war der so Mitte 60. Wie er dann so seine
ganzen... Du denkst aber auch noch, du bist Mitte 30.
Ja, das ist leider... Stimmt. Wie er da so seine ganzen 1,48 Meter hochwuchtete, um sich quasi vor dem Wirt aufzubauen mit seinem kleinen Hütchen. Das ist ja so... Was ist das für ein? Das sieht so ein bisschen aus wie Pietro Lombardi im DSDS-Finale, so dieser Hut. Dann dieser sehr stramme Körper. Also er wirkte so ein bisschen so wie, wie heißt der eine von Gladbach? Leiner, ne? Leiner von Gladbach, irgendwie so ein bisschen so Typ
Golo Kanté. Shaqiri, Kraftwürfel.
Ja, so ein Kraftwürfel. Ja. Genau, der sehr, sehr späte Sherdan Shaqiri baute er sich dann auf. Oder was willst du von mir? Du, er war also wirklich, er war pures Testosteron, er war bereit, sein Leben zu geben und wurde dann, wie Lukas richtig sagte, von einer 80-Jährigen wieder eingefangen, sondern dem Motto, so komm mal her, Junge, was hast du denn für ein Problem? Toll, also das ist doch herrlich, diese Situation war spannender als jede Begegnung, wobei das ist ja Quatsch, denn mal nüchtern und sachlich betrachtet, war das Spiel Dortmund-Bremen natürlich fantastisch. Das war eigentlich ja Werbung für die Bundesliga. Dummerweise ging es halt einfach, also anders. Es ging gut aus für meinen Club, den SV Werder. Ich habe mich so gefreut.
Aber ich höre das Rennpferd Mike Nöcker in seiner Box mit den Hufen
schnaufend
mit den Hufen starren. Bevor wir jetzt Werbung für die Bundesliga machen wir doch erstmal kurz Werbung für unseren Partner. Oder Mike, ich gebe ab zu dir im Funkhaus.
Werbung.
Hä? Bitte?
Mein MML.
Da müssen wir auch Sieber zufrieden sein.
Falls wir uns nämlich möglicherweise einen neuen Job suchen müssen, weil wir sagen, Fußball, MML, das trägt es möglicherweise auch nicht mehr, weil wenn die Bundesliga schon nicht mehr trägt, dann vielleicht auch nicht dieser Podcast.
Max Kruse, aufgepasst.
So, dann empfehlen wir an dieser Stelle einen neuen Partner hier bei Fußball MML, nämlich Stepstone.
Ja.
Grüße zu Stepstone, der Stepstone Deutschland GmbH. Und da geht es tatsächlich nicht nur um die Tatsache, dass Jobs deren Job ist und dass man eben in einem sowieso schon boomenden Arbeitsmarkt, wo es ja 1,6 Millionen freie Jobs im Moment in Deutschland
alleine,
gerade gibt.
Alleine 1,6 Millionen, 1,5 alleine am Flughafen Düsseldorf.
Richtig. Stepstone ist also die Adresse auf jeden Fall, um eben den richtigen Job zu finden. Und dafür gibt's ja relativ viele Kriterien auch, wenn man sich so überlegt, was möchte man eigentlich für einen Job haben. Eines der Top-Kriterien immer noch ist natürlich das Gehalt. Ein wichtiges Entscheidungskriterium. Und da wissen wir ja auch, dass es, ich sag mal, eine leichte
Disbalance, eine
Gender-Disbalance gibt, was richtig. Die Bezahlung angeht zwischen ja. Mann und Frau.
Ja, das Gehalt in Deutschland ist so ungerecht verteilt, dass Frauen in etwa 14% weniger als Männer verdienen. So, das sieht man zum Beispiel, die Intendantin, die ehemalige vom RBB, kriegt nur 350.000, die männlichen Kollegen kriegen um die 500.000. Jetzt guck, wohin das geführt hat. Die absolut. Wurde ja förmlich in die Illegalität gepusht. So, und diese Ungleichheit, dieser Gender Pay Gap, den kann man natürlich auch ein bisschen dadurch auflösen, indem man halt eben einen Job findet, der zu einem passt. Und Stepstone, du hast gerade richtig gesagt, Jobs sind unser Job, die kämpfen halt eben gegen den Gender Pay Gap und unterstützen Gehaltstransparenz. Denn darauf kommt es ja an, dass man weiß, wer was verdient. Okay. Auf dem Arbeitsmarkt der Stepstone-Gehaltsplaner gibt schnell einen Überblick, was dein Marktwert ist und wie du deinen Weg zum Wunschgehalt gezielt planen kannst. Also, ne, worauf wartest du denn? Also mit dem Stepstone-Gehaltsplaner Schritt für Schritt zum Wunschgehalt.
So.
Jetzt testen auf stepstone.de/Gehaltsplaner.
Genau, das packen wir natürlich wie immer auch in die Shownotes, aber es sei nochmal erwähnt, stepstone.de/Gehaltsplaner.
Ist auch geil, dass das, oh Entschuldigung, ist auch geil, dass hier einfach nochmal so dick, noch einer mal mit Kugelschreiber unter die unter das Werbebriefing geschrieben hat, Gehalt ist eines der wichtigsten Entscheidungskriterien. Ach, sag bloß, hätte man im Leben nicht gedacht. Ne? Ich würde gerne, was weiß ich, was ist, Polizist werden, lass ich mir in die Knie schießen. Ja, das gibt aber leider nur 100 Euro im Monat. Ja, dann mache ich es nicht.
So, ne? Ey, jetzt mach doch die Leute hier nicht.
Nee, komm, wir haben grade, doch wirklich offensichtlich.
Wir haben gerade über so schöne Sachen gesprochen ja. Und wie wichtig es ist.
Ja, warum wechselt denn einer nach Wolfsburg? Ne? Ja.
stepstone.de/Gehaltsplaner. Werbung.
Hä? Bitte?
Mein MML.
Da müssen auch Sie mal zufrieden sein.
So, und jetzt müsst ihr da draußen auch mal zufrieden sein.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Es geht nämlich wieder los, die wilde Fahrt. Musik bitte. Begrüßen Sie einen Mann, der bis zur 89. Minute Fan von Borussia Dortmund war. Hier ist Micky Weisenherz.
Das ist doch wirklich eine unglaubliche Kacke. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Mein Gott, was eine Truppe da.
Und begrüßen Sie den Mann, der heute so frisch am Mikro sitzt, weil ihm jetzt Bubble bis 23.30 Uhr am Samstag den Gin weggesoffen hat. Hier ist Mike Nöcker.
Was für eine Unverschämtheit überhaupt, oder? Es war nichts mehr da.
Nix, unglaublich. Ich habe nicht einen getrunken. Nicht einen.
Nee. Ja.
Ja.
Schweinerei.
Ich habe mir Volksner die Hellen reingedroschen. So.
Ja, ja, so ist es nämlich.
Ja.
So, wie kommen wir jetzt von den Hellen auf...
Ja, der ist ja ein ganz Heller.
Ein ganz Heller, das ist ja. Völlig richtig. Begrüßen ja. Sie bitte in Berlin Lukas Vogelsang. Ja,
schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich musste gerade bei der Werbung am Ende sehr, sehr schmunzeln, weil Micky noch weiterredet und dann fing so langsam das Piano im Hintergrund an. Es erinnerte mich an Kalmund früher im Doppelpass, als er noch der sehr mächtige Kalmund war und einfach sich in Rage ja. redete. Und ja. währenddessen sollte eigentlich schon die Werbung beginnen und dann wurde er so leicht vom Trio La Haze in die Werbung gedrängt, so. Herr Kalmund, dort spielt jetzt schon, die Band spielt schon, was ihm aber immer völlig egal war. Also doch, habt ihr sehr viel gemein miteinander.
Stimmt, das gab's ja auch bei Maischberger, saß er auch mal dann so im 1:1 irgendwie mit irgendeiner anderen Person. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ging's um die Liga und Corona und so zu der Zeit. Ja. Und er hatte auch, also, ich möchte mal sagen, und nein, ich rede jetzt weiter. Und dann hat er weiter erzählt und dann hat Maischberger gesagt, ja, aber Herr Kalmund, die Sendung ist vorbei. Nee, also, es kann doch nicht sein, da hat man hier. Und dann hast du wirklich gesehen, Abspannen, Licht ging aus und du saßt ihn immer auf den Armen im Abspann. Die haben das Licht sogar ausgemacht. Ja, also, das will ich mal sagen. It can't not that sein und so. Du denkst so, der ist wirklich, das ist wie dieses Käserad, was den Berg dann runterrollt, wo die ganzen bekloppten Iren da hinterher rennen oder was weiß ich. Und so ist er dann auch. Der ist dann einfach nicht mehr aufzuhalten. So ein Käserad hält ja dann auch in der Mitte nicht an, ne? Weil man sagen muss, so ein Käserad hat ja dann...
Aber wie kommt ihr denn jetzt von einfach ja. weitermachen, obwohl der ja. Abspann schon läuft, bis man muss eigentlich weitermachen, bis der Abspann läuft?
Bis der Vorhang fällt.
Du meinst, man darf irgendwie nach einem 2:0 den Gang vielleicht nicht rausnehmen und sagen, das war's hier.
Folgende Szene ereignete sich. Also kann sein, dass sie ein bisschen fiktionalisiert ist von meiner Seite, aber ich habe es genau gesehen, auf der Tribüne im Westfalenstadion, in der 89. Ja. Minute, beim Stand von 2:0 für Borussia Dortmund, sind Lennart Johansson und Boris Becker aufgestanden, nach hinten, so durch den VIP-Eingang, in den Fahrstuhl gestiegen, nach unten gefahren und sie waren sich sicher, ja, dass sie gleich Borussia Dortmund den Champions League, die Champions League-Trophäe übergeben, ja, werden. Und als sie rauskam, stand es 3-2 für Werder Bremen.
Ja, so ein bisschen war es so, ne?
Unglaublich. Ich habe mit meiner Frau noch Lapskaus gegessen.
Ja, von Rinti.
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Im Themas, liebe Grüße. Fantastisches Lapskaus. Und dann bin ich nach Hause gelatscht und hörte die ARD-Schlusskonferenz. Fantastisch, wie eh und je. Und dann stand es halt 2-0 für Borussia Dortmund. Und du denkst, na, bitteschön, wunderbar. Ja, 9 Punkte, doch. Geht doch. Ist doch in Ordnung. Bremen ist auch nicht einfach.
Spitzenreiter, hey.
Hey. So, dann bin ich kurz nach oben gegangen, habe mich umgezogen, um dann nochmal, genau, ich wollte noch eine Runde eben zum Sport gehen und verließ die Wohnung und schaltete die Schlusskonferenz wieder ein und dann hieß es plötzlich, sensationell, 3-2 in du denkst, wollt ihr mich verarschen? Ja. Und dann war wieder so A Touch of Hoffenheim, dieses legendäre Spiel damals, als Borussia Dortmund noch unter Lucien Favre diesen Knacks bekommen hat, von dem sie sich dann ja nur lange nicht erholt haben und so ein bisschen davon.
Stopp!
Hat jetzt, also eine Sache möchte ich an dieser Stelle kurz noch erwähnen, bevor wir dann, also wir fangen jetzt langsam an in die. Oder sag du erstmal, Lukas, sag du erstmal.
Stopp, wir machen es mal ganz anders.
Halt, stopp!
Wir machen es mal ganz anders, weil es ist ein leichtes, ja, in diesem Podcast, der ja doch irgendwie immer ein bisschen noch mit dem BVB mitfiebert, dass wir da jetzt wieder reingrätschen und sagen, das M-Wort, Mentalität und wie kann das alles sein. Ja. Aber ich muss einmal dem Kollegen Frank Buschmann, und das wird mir nur einmal passieren, nämlich heute und danach nie wieder, Recht geben, der
sagt... Überragend!
Genau, der sagt...
Leute,
der sagt, und ich zitiere ihn, und darauf bauen wir jetzt mal die Diskussion zu diesem Spiel auf, die Häme, die jetzt wieder über dem BVB ausgeschüttet wird, ist in etwa so überlegt wie die Lobeshymnen nach den Transfers. Was mich aber am meisten verstört, die tolle Leistung von Werder Bremen und die Faszination Fußball bleiben bei vielen auf der Strecke. Muss das so? Und ich sage, als Lukas Vogelsang bei Fußball MML, nein, wir loben jetzt einfach mal die Leistung von Werder Bremen und insbesondere nicht die letzten 7-8 Minuten, sondern das ganze Spiel war für einen Aufsteiger auswärts beim Vizemeister schon bis dahin eine Sensation und der Rückstand von 2-0 oder 0-2 komplett unverdient. Und das geht natürlich in dem Wahnsinn der letzten Minuten unter, aber sie haben sich eigentlich die letzten 7 Minuten mit den 88 davor erst erarbeitet.
Ja, finde ich gut. Also dem würde ich mich anschließen, da würde ich mich auch Frank Buschmann anschließen. Da hat er recht. Das ist so.
Ja.
Ja, total.
Absolut. Da kann sich in diesem Part jetzt auch mit der Lobeshymne auch dein Freund Arne Zeigler freuen, der sich einen neuen Lautsprecher gekauft hat.
Richtig. Ja.
Um
Apokalypse und Filterkaffee morgens in der Dusche zu hören. Das kannst du ruhig offen so sagen.
Ja, aber ich nehme an, er wird jetzt auch MML hören und sich freuen, dass er diesen neuen
Dieser Anzeiger, der soll sich mal überhaupt mal die Frage stellen, ob es in dieser Zeit von Energiekrise und Gasembargo und Putin, ob es überhaupt in Ordnung ist, noch duschen zu gehen.
Ich habe mir
duscht extra, der?
Leute,
unfassbar.
Ich habe mir extra, um das mal zu untermauern, was Frank Buschmann sagt und Anzeigler dann gerne hört, einfach nochmal die fast 10-minütige Zusammenfassung des Sportstudios angeschaut und habe nochmal einfach 6 Sätze rausgenommen aus diesem Kommentar, die einfach zeigen, über die 90 Minuten, die zeigen, was es eigentlich für ein Spiel war, weswegen diese 2-0-Führung von Brandt und Guerrero, das durch die beiden Fernschüsse ist komplett konterkariert, was eigentlich passiert ist. Also, Obacht, Werder in dieser Phase klar das bessere Team. Nächste gute Chance für den Aufsteiger. Sie versäumen hier in Führung zu gehen. Mittlerweile wäre eine Führung verdient. 10-2 Torschüsse für den Aufsteiger. Werder mit Vorteilen. Werder das bessere Team.
Hm. Ja.
So, das war sozusagen rund um die beiden Tore, die aus dem Nichts gefallen sind. Also 10-2 Torschüsse bedeutet ja auch, Borussia Dortmund ist gnadenlos effektiv in dieser Saison. Das wissen wir. Das hat auch Leverkusen sehen müssen am ersten Spieltag. Ja. Aber es ist einfach so, die Bremer vorne mit Füllkrug, vorne mit Duxch, der natürlich wieder motiviert war bis unter die Haarspitzen, weil er immer dem Publikum noch zeigen will, ich bin doch eigentlich auch einer von euch. Ich bin doch auch ein Borusse.
Ja.
Warum habt ihr mich damals weggeschickt? Das ist ja immer so diese Motivation. Weswegen er letzte Saison in der zweiten Liga, Mike weiß das, besonders motiviert war in seinem persönlichen Derby, Duxch gegen Schalke 04. Aber das war großartig. Also Füllkrug hatte seine Chancen. Dann dieser eine Freistoß von Duxch. Und man dachte die ganze Zeit, wann gehen denn die Bremer mal in Führung? Und dann kam halt Brandt und dann kam Guerrero. Und dann hatten ja wirklich auch die Kollegen in allen Live-Tickern der Republik geschrieben, die Entscheidung, 2-0 durch Guerrero. Oh, und dann haben die Bremer aber gesagt, wir kopieren einfach das Spiel vom BVB gegen Freiburg. Wir werfen 3 neue rein und die entscheiden das dann zu unseren Gunsten.
Naja, absolut. Das stimmt natürlich alles, ist alles komplett richtig und knüpft ja in gewisser Hinsicht an das Freiburg-Spiel, in dem die Ereignisse um Flecken, ja auch erst zu einer Wendung geführt haben, die das Spiel vorher ja auch ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Will sagen, Borussia Dortmund ist vor, sagen wir mal, bis zur 88. Minute ein bisschen besser weggekommen, was das Ergebnis, die Ergebnisse anging, als sie es dann faktisch gewesen sind. Insofern war das Bremen-Spiel möglicherweise das Entzauberungsmoment, das über kurz oder lang kommen musste. In diesem Falle kam es dann ein bisschen kürzer, denn wenn man sich nur die reine Ergebnissituation angesehen hatte bis dato, dann würde man ja annehmen, dass Borussia Dortmund da auch immer besonders überzeugend aufgetreten wäre. Das war gegen Freiburg ja auch nicht der Fall. Und jetzt dann halt eben Bremen. Und jetzt stehst du da und was ist jetzt so die Analyse aus Borussen-Sicht der ersten 3 Spieltage?
Cristiano Ronaldo muss es richten.
Ganz genau. Wir sollen Ronaldo holen. So. Da muss man aber ein bisschen realistisch sein. Da muss man Ronaldo holen, verstehst du? So. Mein Gott, hat denn keiner von den Bumsbieren da in Dortmund Ahnung, was jetzt zu tun ist? Da holt man jetzt mal Ronaldo, verstehst du? Dann so. Sollen sie gleich noch einen Ramos holen da von Paris da. Dann wird aber durchmarschiert an der Schale, verstehst du?
Ja.
So, mein Gott, das sind die einfachsten Dinge. Wieso versteht das keiner von denen? Ne? Ja. Muss ich da wieder erklären, wie da die Kaderplanung zu erfolgen hat? Mein Gott.
Die ganze Zeit, wenn du das machst, Dieter Krebs vor so einer Trinkhalle vor so einem Bütchen, der da steht und komplett ausrastet. Aber an dieser Trinkhalle, beziehungsweise an diesem Bütchen, ja, im Ruhrgebiet, liegt natürlich auch die Bild-Zeitung. Da habe ich heute Morgen gelesen.
Ja, klar.
Deshalb ist das Nein von Kiel in Richtung Ronaldo richtig. Ja? So, es ist richtig, ihn nicht zu holen. Kiel hat recht.
Ja, und wie. Also Kiel, ja, natürlich.
Kiel hat immer recht. Ist es nicht so?
Naja, ich weiß es nicht.
Ich muss übrigens gerade die ganze Zeit, ich bin so schlecht vorbereitet, weil...
Na, merkt man aber
wartet,
gar nicht.
Nee, wartet mal.
Hallo. Ja, kein Vorbereitungsshaming hier.
Ja, nicht die Härte hier reinbringen.
Ja.
Fandet ihr übrigens auch, dass Süle beim 2-3 so ein bisschen an Homer Simpson auf dem Laufband in der Akte X-Folge erinnert hat?
Ist das gut. Das Tempolimit in Dortmund wurde das Tempolimit bereits erfolgreich eingeführt. Gratulation.
Also ist da Grüße gehen raus an Gerd Wrobel, der mir das auf Instagram geschrieben hat.
Ja.
Also man zitiert mich schon, beziehungsweise man beliefert mich schon mit Reminiszenzen und Zitaten der Simpsons, damit ich hier mitrede.
Warte, ich weiß überhaupt nicht, wovon
Dieter Wrobel redet, aber vielen Dank dafür.
Aber kannst du das nochmal, also ist ja jetzt abgelesen, aber kannst du das noch einmal so sagen, dass wir glauben, dass es von dir kommt?
Okay,
also wirklich, warte, nochmal, wir lassen das auch alles so drin.
Also wir sind jetzt drin, so Spiel und so weiter.
Sie hören jetzt die Simpsons-Referenz mit Mike Necker, dem Ultra-Fan.
Sag mal, in der 96. Minute, ne, beim 2-3, fandet ihr nicht auch, dass Süle so ein bisschen aussah wie Homer Simpson in der Akte X-Folge?
Sehr gut, da merkt man wieder, dass du jede Folge.
Mike, da habe ich eine Frage an dich. Ist der Alien aus A Plastik oder B Silikon? Ja, und was machst du jetzt?
Er bringt uns Liebe, brecht ihm die Beine.
Das zweite.
Gerd Wrobel an.
Das zweite.
Ich sag mal Silikon.
Nein, die Antwort ist das zweite. Silifon. Ja, also ich bitte.
Aber es ist schon wirklich, also diese Szene da mit Süle, der da, also der Antritt war ja wirklich, also ich glaube, langsamer habe ich in den letzten Jahren eigentlich nur die Ever Given im Suezkanal gesehen, was so die Beweglichkeit angeht. Und das war schon einigermaßen erschütternd. Also es war ja nicht nur reaktionsschwach und wahnsinnig langsam, was die Grundschnelligkeit und Antrittsschnelligkeit angeht, sondern es war ja dann auch hinten raus auch der Moment, wo du sagst, wo läuft er denn jetzt dann eigentlich da noch hin? Was hat er denn da jetzt noch vor, da irgendwie da so mittig im 16er stehend? Was soll denn da jetzt noch groß passieren? Also, das muss jetzt nicht, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich das sofort zum kompletten Fehleinkauf stempel. Das ist vielleicht ein bisschen verfrüht, aber es ist schon so ein Ding, wo man das Gefühl hat, ach, deswegen waren die Bayern jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig. Also, das, man hat ja schon manchmal so das Gefühl, dass es da so den einen oder anderen Spieler gibt, für die sich die Bayern und die Borussen interessieren oder interessiert haben und es dann Gründe dafür gibt, warum die Bayern sich dann gegen eine Verpflichtung oder eine Weiterverpflichtung entschieden haben. Und das war mal wieder so ein Crucial Point.
Sind wir mal wieder in die Falle reingetappt.
Ja, so inklusive der anderen halt eben auch Brandt und Co., wo man merkt, ach so, guck mal, das sind so diese Punkte, wo sich's dann halt eben trennt.
Ja, nochmal, also die Bayern kaufen für die Champions League. Dortmund kauft halt, um irgendwann eventuell mal wieder auf Platz 1 kommen zu können. Und deswegen aber, weil die Bayern für die Champions League kaufen, ist ja sozusagen der Beifang immer wieder der erste Platz. Weswegen die Dortmunder machen können, was sie wollen.
Die Dortmunder kaufen auch für die Champions League, nur die kaufen für die Champions League Qualifikation und die Bayern halt für den Gewinn.
Aber sagen wir doch mal, es wird erst die Zukunft zeigen, ob ein Niklas Süle, der nun auch lange nicht gespielt hat, zusammen dann mit Schlotterbeck vielleicht nicht doch einen ganz gutes Innenverteidiger-Duo in der Bundesliga darstellen kann. Ja. Aber man muss sagen, es ist natürlich als Antritt, also langsamer und langweiliger oder schwerwiegender war nur der Antritt von Olaf Scholz. Dann muss man sagen, als Antritt mit so wenig Antritt ist es natürlich schwierig. Du kommst rein in ein Spiel, in dem deine Mannschaft in Führung liegt und sollst diese Führung sichern. Und wenn am Ende der Arbeitsnachweis ist, dass während du auf dem Platz standst, also du kommst bei 0 Gegentoren und gehst bei 3 Gegentoren, obwohl du, glaube ich, effektiv nur 35 Minuten auf dem Platz standst, ist es natürlich schwierig. Und macht es natürlich dann auch nachher vor den Journalisten in der Mixzone schwierig zu erklären, was man sich dabei eigentlich gedacht hat. Und es ist natürlich denkbar, und jetzt sind wir wieder bei dem Wort, der denkbar schwierigste Antritt für ihn gewesen.
Ja. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber bitte vergleichen Sie die Zahlen, die echten Zahlen bitte im MML Daily mit Lena Kassel. Aber sie brachte heute Morgen den Punkt raus, dass Borussia Dortmund in 45 Spielen gegen Aufsteiger ungefähr nur 28 Mal gewonnen hat. Mhm. Im Vergleich dazu, wenn wir uns dann auch noch sozusagen das gespiegelte Ergebnis der Bayern angucken, die ja auch gegen einen Aufsteiger gespielt haben, die ein bisschen dieses Spiel etwas leicht
haben. Bochum ist kein Aufsteiger, das habt ihr im Daily schon falsch gemacht. Die haben letzte Saison in der Bundesliga 4-2 gewonnen gegen
Völlig
die Bayern.
Richtig.
Im Daily schon.
Lustiger war,
ich muss einmal auch dich, dich und Lena, es gab schon wütende,
lustigerweise ging mir das auch schon durch den Kopf.
Ja, es gab wütende Fanmails heute Morgen schon, weil der Daily ist ja ab, 6 Uhr oder so online. Und Bochum ist kein Aufsteiger. Nochmal, die Bochum-Geschichte ist, sie kommen als Aufsteiger in die Liga, spielen, glaube ich, damals war es am ersten Spieltag oder am einem der ersten Spieltage in München und verlieren 0-7. In der Rückrunde gewinnen sie 4-2. Ist ja schlau.
Ja.
Jetzt haben sie zu Hause 0-7 verloren. Und die Bochumer haben ja auf ihrem Social Media, auf Twitter gleich geschrieben, wir freuen uns aufs Rückspiel in München. Ist natürlich witzig, was witzig
ist. Aber
es
ist ja total, wie komme ich denn auf die Idee,
durcheinander dass kommt Bochum, hier
und Bochum fühlt sich halt immer noch so ein bisschen an wie so ein Aufsteiger.
Ja, leider
ich
nicht.
Ich habe denselben Denkfehler auch gemacht und mich dann aber auch dabei ertappt.
Also wenn ich fasse nochmal zusammen.
Das habe ich nicht. Ich bin da eher wie Olaf Scholz. Ich konnte mich nicht erinnern.
Der Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet ist immer der, wo Polter spielt. So, das ist ganz einfach zu merken.
Stimmt, Schalke ist ja
genau. Schalke ist ja und Bremen, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Also
absurd.
Das ist so, glaube ich, das Gefühl wegen dieser ganzen grauen Maus-Image und so, ist immer, Bochum ist immer der Neuling. So, weißt du, so.
Wahnsinn,
aber sind sie nicht. Die sind,
also Entschuldigung natürlich bitte an alle, die sich davon in irgendeiner Art und Weise beleidigt gefühlt haben. Das habe ich natürlich, aber ihr habt es ja jetzt live mitbekommen. Ich hätte schwören können, bis gerade eben.
Ja.
Aber natürlich, wie doof von
Die Bayern haben natürlich...
Du könntest das ja nochmal nachhalten, aber du löscht ja jede Mail immer sofort nach dem
Die Bayern haben die Bochumer deshalb wieder 7-0 geschlagen, weil sie natürlich nach diesem 2-4 in der Rückrunde, Nagelsmann hat gesagt, das war ein Stachel, der total tief saß, die sind da hingefahren, weil sie was beweisen mussten. Ja. Außer Sadio Mané, der war nicht dabei, aber der ist einfach Sadio Mané, der schießt dann eben halt zwei Tore.
Der hat dann einfach halt mitbewiesen, hat gesagt, so.
Wusstet ihr übrigens, dass Sadio Mané steht jetzt bei 3 Toren, die durch den VAR anerkannt worden sind?
Aber die Szene war sensationell. Müsst ihr nochmal schauen, auch in der Zusammenfassung. Coman spielt den Ball ja rüber zu ihm. Und er legt ihn mit der Hand ins Tor. Also die Hand ist fast noch angelegt. Also man sieht es wirklich erst in der Wiederholung. Und dann liegt er so im Netz und fängt schon so an zu schmunzeln, weil er sieht, okay, der Linienrichter hat schon irgendwas angezeigt. Wahrscheinlich wird es eine VAR-Überprüfung geben. Und lacht so Richtung Coman und zwinkert ihm so zu und zeigt auf sein Handgelenk und sagt, das wird wieder nicht zählen. Ich war da mit der Hand dran. Super sympathisch, weil er hat gesagt, komm, lass sein. Ist aufgestanden, das Spiel ging weiter. 3 Minuten später hat er dann sein Tor gemacht. Also das sind eben auch die Bayern. Aber ich würde noch mal einmal sagen, um dein Gefühl zu untermauern mit dem VfL Bochum, warum dir das passiert, Mike, ist natürlich auch, wenn Werder Bremen oder jetzt auch Schalke spielen und insbesondere Werder Bremen in der Art und Weise im Westfalenstadion, fühlt es sich natürlich, weil es historisch anders gewachsen ist, überhaupt nicht wie ein Aufsteiger an. Die waren halt nur ein Jahr weg. Und Bremen ist halt irgendwie Bundesliga, ohne den Bochumern jetzt ihre Bundesliga-Zugehörigkeit abzusprechen. Aber es ist einfach, wenn man auch auf die ewige Tabelle guckt, Schalke und Bremen fühlt sich halt immer wie erste Liga an. Und ich wollte nochmal was sagen. Wie geil sind denn diese Trikots von Werder Bremen? Und ist es, und kann man als Heimteam überhaupt was machen? Ich meine, diese lachsfarbenen Dinger da, ja? Wenn eine ganze Mannschaft aussieht wie Tim Wiese, natürlich haben die eine breite Brust.
Vielleicht ist aber
zum
auch
zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse die Ruhe hinauf. Ne?
Vielleicht liegt es aber auch so, man, wie soll ich sagen, irritiert den Gegner, weil dadurch, dass das Lachsfarben ist,
was wirklich gut aussieht,
hat man automatisch die Assoziation, dass man sich hinten anstellt, weil man denkt, es ist ein Buffet.
Oh Gott.
Ach so. Ja, gut. Bist du, da merkt man wieder, du bist richtig so in den 80ern sozialisiert. Du bist, hast dich noch für Lachs, stellst du dich noch an, ne?
Für Lachs stelle ich mich noch an. Ja.
Für Lachs und dann diese Eier mit diesem Fake-Kaviar oben drauf.
Unser Koffer, Miki, ist ja so weit weg, wenn der Lachs hört, denkt er sofort nur noch an den Airport in L.A. So weit ist er nämlich weg von uns.
Oh. Ganz genau, genau so ist es. Ne?
Ja, aber dann sind wir doch schon, da sind wir doch schon.
Durch.
Also, ne, sind wir doch schon mittendrin, weil ich möchte nochmal, also wir haben ja vorhin schon sozusagen einmal um die Ecke gedacht und haben gesagt, nicht, die Dortmunder waren richtig schlecht, Klammer auf, Klammer zu, sie waren sehr schlecht, aber die Bremer waren halt auch sehr stark. Und ich möchte mal was anderes sagen, ich habe mir die 7 Tore des FC Bayern nochmal angeschaut. 4 von den 7 haben die Bochumer sich quasi selbst reingeschossen. Also ich meine nicht nur das Eigentor, sondern ich meine den Elfmeter und die ersten beiden Szenen, wo du so sagst, okay, bei dem einen taucht der Riemann, also wenn Riemann rauskommt, das alte Ding, jetzt sind wir wieder in der Torwartdiskussion, aber Riemann, der so eine große Fresse hat, der Elfmeter-Pokal-Riemann, wenn der rauskommt am Fünfer, dann muss er ihn haben, dann kommt De Ligt niemals zu seinem Kopfball. Dann Gamboa bei dem, was war glaube ich das 0-4 dann, wo Gamboa zweimal den Ball komplett konfus, einmal, also D-Jugend, das lernt man, nicht frontal nach vorne klären, wenn dann zur Seite und im Strafraum am besten dann nicht in den Fünfer der eigenen Mannschaft klären. So, und
das ist richtig.
So, und wenn du dann noch das Eigentor in den Elfmeter nimmst, hast du 4 Tore, die Bayern keineswegs herausgespielt haben. Und wenn du das Spiel als ein 3-0 in Bochum siehst, dann ist es zwar auch hoch und es zeigt auch eine Dominanz, aber es ist überhaupt nicht so erschütternd. Also auch immer mal sozusagen nicht nur das Ergebnis anschauen, sondern gucken, wie ist es zustande gekommen. Natürlich waren die Bayern drückend überlegen. Natürlich ist es dann der absolute Wahnsinn, wenn der Überspieler der ersten 2 Spieltage, nämlich Musiala, sich verletzt und dann kommt halt Sané und macht mit seiner gefühlt ersten Ballberührung ein absolutes Traumtor. Aber trotzdem haben die Bochumer diesmal alles falsch gemacht, was sie halt in der Rückrunde der vergangenen Saison richtig gemacht haben.
Naja. Ja, hat ja sowieso noch das ein oder andere Team eine ziemlich ausufernde Findungsphase. Liebe Grüße nach Leverkusen. Also ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison natürlich jetzt grundsätzlich noch nicht dramatisch, aber man weiß ja dann auch, wie so etwas dann kippen kann und dann so eine Unwucht entsteht, die du dann auch nicht wieder rausgeholt kriegst. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Für Bochum tut's mir leid. Aber es ist ja auch die berühmte schwierige zweite Saison, ne? Und dann kommen halt die Bayern und wenn du dann in dir noch nicht so gefestigt bist und vieles noch nicht abgestimmt ist, dann kann es halt mal klingeln, auch 7 Mal.
Müssen wir eigentlich über den VAR reden?
Nee, habt ihr doch im Daily schon gemacht.
Ist schon
fünf,
so
ist 5 Jahre VAR, ne?
Ja, und nicht nur 5 Jahre VAR, sondern ja auch wieder am Wochenende irgendwie sehr, sehr zweifelhafte Entscheidungen bis hin zu 5-mal beziehungsweise 5 Minuten lang überprüfen, ob es nun Abseits ist oder nicht.
Fürchterlich.
Und es gelten dann irgendwie auf anderen Plätzen irgendwie andere Regeln. Das ist schon strange.
Ja,
sagen wir
ich
mal
fand's
so.
Schön. Also absolut.
5 Jahre VAR und Schalkes Sportdirektor Ruven Schröder wurde gefragt, was er denn dem VAR auf eine Glückwunschkarte schreiben würde.
Ja.
Er hat gesagt, gute Besserung.
Ach so. Schön.
Und das ist wirklich alles. Sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte ja jetzt als Hertha-Fan am Freitag beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach ja auch 2 Szenen. Also wir verlieren das 0-1 und verlieren es deshalb, weil es natürlich einen ganz klaren Handelfmeter gibt. Also Maximilian Mittelstädt, unser linker Verteidiger, reißt den Arm wirklich hoch, als wäre er die Kembe Mutombo. Ja, und blockt das Ding am Strafraumeck bei einer eigentlich total ungefährlichen Flanke. Das ist klar, ja, da ist es klarer Handelfmeter. Aber dann gibt es noch so eine zweite Szene, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin und wo du wirklich 3-mal schauen musst. Und dann gibt es Elfmeter und noch eine gelb-rote Karte für unseren Innenverteidiger. Also auch mir hat das am Freitag keinen Spaß gemacht. Das sind aber noch Szenen, wo du eigentlich drüber diskutieren kannst und sagst am Ende, wenn der VAR sich einschaltet, ist es wahrscheinlich beides sogar richtig. Aber generell nervt es. Es nervt,
ja,
und da bin ich absolut, jetzt bin ich so richtig klassischer Fußballromantiker, konservativ bis ins Mark, dass ich sage, ey, es war früher geil. Natürlich ist es dir dann auch mal auf die Füße gefallen als Fan, weil die gegnerische Mannschaft was zugesprochen bekommen hat, was vielleicht nicht ganz richtig war. Aber das war Teil des Fußballs. Es hat sich, früher hieß es, das hat sich über die Saison immer ausgeglichen.
Ja,
die Fehlentscheidung, genau. So wie auch das Aluminium. Kennt ihr noch? Das Aluminium. Über die Saison hat man ein paar Mal den Pfosten getroffen, ein paar Mal hat der Pfosten gerettet, ein paar Mal wurde was abgepfiffen, ein paar Mal nicht.
Ja.
So. Und dann über die Saison ging das irgendwie. Und es war irgendwie schön, das nicht. Und du konntest auch viel freier jubeln. Das ist jetzt so diese gängige Argumentation.
Ja, das ist es
aber
halt eben,
ich sitze im Stadion und jubel einmal. Also nochmal, ich schmeiße das Bier in die Luft, alle sind nass, Tor wird zurückgenommen, Bier weg. Alle sind böse, weil wenn das Tor bestehen bleibt, freuen sich ja alle mit mir. Wenn es aber zurückgenommen wird, haben wir alle ein Problem. So.
Aber da muss man jetzt mal von der Seite aus sehen, der VAR sorgt aber auch dafür, dass du für dasselbe Tor auch 2-mal jubeln kannst.
Genau.
Also das darf man auch nicht verkennen. Also du jubelst, dann wird kurz innegehalten und dann wird wieder gejubelt, weil das heißt, das Tor zählt. Und dann wird wieder. Also es ist nicht nur schlecht, es ist nicht alles schlecht am VAR. Ne? So.
Sag mal, apropos VAR, ich habe eine ganz kurze Frage.
Ja.
Aaron Opoku vom Hamburger Sportverein, war das rot? Ich habe es nicht genau gesehen.
Ja, warte, aber
war das eine rote Karte?
Ja, aber hat der Schiedsrichter in der Sekunde, wo er die rote Karte gezeigt hat, dich nicht ein bisschen an Homer Simpson in dieser Folge mit der Monorail erinnert, Mike?
Ja, jetzt wo du es sagst.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja.
Aber Marge, Batman ist Wissenschaftler. Nein, aber was war denn da eigentlich los? Hast du denn als, ich meine, du warst ja mit St. Pauli bei Hansa Rostock.
So, da kannst du jetzt mal erzählen,
wichtig,
Mike.
Wichtig übrigens auch, weil wir auch schon über Gender Pay Gap. Mike ist ja nach Rostock gefahren, investigativ für Galileo Big Picture, um zu gucken, ob jetzt auch Weibers in der ersten Reihe stehen dürfen bei Hansa Rostock.
Es gilt immer noch bei Hansa Rostock, 6 Reihen, keine Weiber.
Okay, gut.
Ja, also das bleibt bestehen.
Haben die diesen Genderstern noch gar nicht bei sich auf dem Trikot, Mike?
Nee, aber der war natürlich Thema.
Ja.
Das spoilern wir aber, darüber reden wir natürlich gleich.
Selbstverständlich.
Wir müssen nämlich...
Ist die Hansa-Kogge auf dem offenen Meer der Gefühle nicht nach dem Genderstern ausgerichtet? Das ist die Frage.
Sagen wir mal so, ich bin immer noch angefasst, ein bisschen traurig und habe auch schlechte Laune. Und zwar nicht, weil der FC St. Pauli verloren hat, sondern weil es kein besonders schöner Besuch ist.
Ja, also so wie du heute auf mich getroffen bist, so als gebrochener Mann, also als ich wegging von unserer kleinen MML-Sommerparty, da warst du ja nun wirklich bester Dinge, als ich dich heute Morgen wieder, als du im Weidenkörbchen wieder bei mir angeschwemmt wurdest, da warst du ja stimmungsmäßig so, dass man sich schon fragte, was ist das eigentlich? Ist es da auf dem Trikot die Hansa-Kogge oder die Moskwa? Weil das ist ja wirklich, also... Da muss ja, also müssen ja Zustände geherrscht haben. Also erschütternd.
So ist es.
Mike hatte ja diese beiden sehr angenehmen Rostock-Fans in ihren T-Shirts mit dem zerschlagen, also ich weiß immer nicht, wo diese Gewaltfantasien herkommen, das zerschlagene St. Pauli-Wappen auf den Rücken gedruckt mit dem Wahnsinnsclaim, einmal Arschloch, immer Arschloch. Wo ich aber gar nicht denke, wo, ich,
ganz
wo ich gar nicht
Klinge.
Verstehe, meinen Sie jetzt St. Pauli, das Wappen, oder sich selbst,
oder sich selbst.
Weil Sie das Wappen zerschlagen haben.
Aber vielleicht sind das führende Köpfe der Proktologeninnung und die haben einfach da ihren Kultspruch einfach hinten drauf gemacht. Ne? Kann ja auch sein. Weiß man ja nicht.
Ja, möglicherweise.
Wir in Spandau gibt es einen Proktologen, der heißt Dr. Loch. Aber das wollte ich nur an dieser Stelle einfach mal hinterlegen. Ach, das
ist sehr wertvolle
Information. Ja,
wirklich sehr wertvoll. Nee, das, also dafür darfst du mich immer unterbrechen. Ja, wirklich. Für solche eine Information.
Ich hätte es schade gefunden, wenn
ich
mich erfahren hätte.
Ja, ich auch. Total.
Dr. Loch, weil er im Arsch rumbohrt. Im Arscharzt. Ich muss nach dem Arscharzt.
Wir reden gleich weiter
und
machen Werbung.
Oh, der Werbepartner wird begeistert sein, in diesem Umfeld werben zu dürfen.
Ja.
Fußball WML. Werbung mit Lachers.
Lange haben wir sie nicht mehr gehabt, deswegen begrüßen wir sie besonders herzlich zurück. Outfittery is back.
Ja, du fühlst dich durch mein sexy Outfit heute hier im Doppelreiher mit Haarentritt, fühltest du dich natürlich sofort aufgepeitscht, heute dann mal endlich wieder Outfittery mit in unseren erlesenen Zirkel zu nehmen. Und das ist ja nun auch mehr als berechtigt, ne?
Also in der Tat. Es ist nämlich, also im Grunde genommen ist Outfittery so, du suchst deinen passenden Stil, du findest deinen passenden Stil und zwar dank persönlicher Beratung durch Styling-Experten.
Genau.
Und dann bekommst du deinen persönlichen Stil nach Hause
gegeben. Genau, dann sagst du zum Beispiel wie Julian Nagelsmann, also wenn ich da an der Seitenlinie stehe, dann möchte ich meine Buchse, ich hätte gerne das Modell oder Flut und dann sagen sie, klar, da ist ja gar kein Problem. Dann nehmen wir eine schöne Dreiviertelhose, die ziehen sie sich an, die machen wir schön eng, stretchy und dann passt halt schon. Zum Beispiel.
Ich bin ja eher so aus dem Fußball gekommen, als ich mir Gedanken gemacht habe über diesen Werbepartner, habe gedacht, wenn du Niko Kovac bist, dann weißt du ja, du musst dich eigentlich in München als Trainer anders anziehen als in Wolfsburg oder Frankfurt. Und dann guckst du natürlich nach, welcher rosafarbene Pullover passt denn zu meinem Hemd. Und dann hast du wahrscheinlich auch andere Schuhe an. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man halt auch wirklich aber im Alltag für verschiedene Anlässe verschiedene Outfits hat. Und das macht halt Outfittery, dass du sagst, pass auf. Also in unserem Fall jetzt, wenn wir heute aufs Segelboot gehen, da müssen wir uns ja anders anziehen, als wenn wir zum Golfen gehen. So. Oder draußen zum Einkaufen, weißt du?
Ja, so richtig.
Und wie das Ganze funktioniert, ist relativ einfach. Du gehst auf outfittery.de, das schreibt man O-U-T und dann Fittery mit Doppel-T und Y am Ende.de. Und dann gibst du einfach deine Daten auf der Website ein. Also das Budget, die Größen, die Passformen, vielleicht auch die Passformprobleme oder die Problemzonen, Lieblingsmarken, Lieblingsfarben, den Anlass etc. etc. Und dann wird von über 150 Stylisten eben dein persönlicher Stil zusammengestellt und dir dementsprechend dann auch
aber
nach Hause
geschickt. Aber Mike, jetzt habe ich natürlich eine bange Frage. Wenn ich das alles eingebe, muss ich da eine Problemzone eingeben? Weil sonst kann ich ja gar nicht mitmachen.
Du hast
mich nicht ausgeschlossen.
Wenn
Sie nicht verpflichten. Nein. Sie müssen keine Problemzone haben, um mitzumachen.
So ist es.
Auch für dich, der ja am Samstag ein bisschen aussah wie so ein gestrandeter Kapitän, gilt ja, trau dich, dich zu zeigen. Neue Facetten von dir. Probier mal was Neues aus. Ja. Und finde deinen persönlichen Stil. Und das ist ja auch etwas, was Outfittery dir bietet, wenn sie dich persönlich beraten. Sag, pass auf, diese Hose zu diesem Hemd. Vielleicht doch mal Socken in den Schuhen. Kann man ja alles mal ausprobieren. Man kann ja auch mal verwegen sein. Wichtig ist mir aber beim Partner Outfittery, dass sie wirklich den geilsten Gutscheincode haben, oder Mike?
Den haben sie auf jeden Fall.
Aber nicht, dass jetzt unser anderer Werbepartner noch eifersüchtig wird, weil wir jetzt denselben...
Nein.
Ne? Soll ich mal probieren, ob das auch funktioniert? Weil es gibt ja auch Filialen von Outfittery, das weiß ich. Ja. Da kann man auch mal reingehen. In Berlin, Torstraße, glaube ich, gab es zumindest immer eine. Und da gehe ich demnächst einfach mal rein und brüll das mal. Pass auf, ich versuche mal, ob es so geht. 15 mml! Ja, guck, siehst du,
geht auf jeden Fall. Da gibt es nämlich 15% Rabatt auf deine nächste Bestellung über outfittery.de und vielleicht noch ein ganz interessanter Gedankenansatz, weil nämlich Greenpeace festgestellt hat, dass 20% aller Teile im Schrank maximal zweimal getragen werden. Und das ist natürlich aus umwelttechnischen Ressourcen und ähnlichen Gesichtspunkten alles andere als jetzt wirklich hilfreich.
Ja.
Und deswegen gibt es eben bei Outfittery tatsächlich auch durch diesen individuellen Stil eben, zumindest das Ziel, einfach Teile und Fashion und Mode und Kleidung, die einem vielleicht auch noch in 1, 2, 3 oder 4 Jahren gefällt.
Das der Style-Effizienz wird da gepflegt, dass man natürlich, wenn man sich einmal passend zu sich selbst einkleidet und eingekleidet wird, dass man dann natürlich die Gefahr verringert, dass da Sachen im Schrank hängen, wo man sagt, um Gottes Willen, was hat mich denn da geritten, als ich mir das gekauft habe?
So, ist es.
Richtig.
Outfittery.de.
Eigentlich reichen ja so 5 bis 6 sehr gute Outfits.
Und die findet ihr auf outfittery.de mit 15 MML.
Fußball WML. Werbung mit Lachers.
Hatten wir Lachers drin in der Werbung? Ja, ne?
Immer irgendwas, ne?
So was Kleines, ne?
Können die noch reinschneiden? Warte mal. Nico Kovac muss sich ja beim FC Bayern anders anziehen als beim VfL Wolfsburg.
Ja, das
sehr gut.
Ja,
super.
Herrlich.
Mich hat's
überzeugt. So, weniger zum Lachen. Wenn es euch interessiert, war der Besuch bei Hansa Rostock. Und
ja,
tatsächlich lässt es mich ein bisschen sozusagen angefasst zurück. Das fängt schon bei der Anreise an und bei der Tatsache, dass du schon... Also wenn du dich sozusagen fertig machst fürs Spiel, dir schon der erste Mitreisende die SMS schickt und daran erinnert, dass man besser keine St. Pauli-Devotionalien, also kein Trikot oder kein T-Shirt oder sonst wie etwas anzieht. Lustiger Fun-Fact übrigens, das war aber auch das einzig Lustige. Als wir das Stadion wieder verlassen haben, standen hinter uns oder gingen hinter uns drei etwas jüngere Mädels und die eine sagte...
Mike, was ist denn, was spielst du denn jetzt hier mit dem Mikrofonarm rum? Also nur, ja, man muss sich das einfach vorstellen. Also kaum, dass wir über Rostock und Eskalation reden, greift Mike relativ unmotiviert nach dem Tonarm, ruckelt daran rum, reißt es um, kippt eine Flasche um. Jetzt ist unser guter Lukas hier, der schraubt also panisch an dem Tisch herum, um das alles wieder auszugleichen, was... Also ich frage mich wirklich manchmal...
Ist das schon Mikroinfluencing, was ihr da macht?
Ja, das war der Mic-Drop.
Das war der klassische Mic-Drop. Aber ich hoffe, du hast nur das Mic
und nicht das Mic-Drop gedroppt.
Habe ich nicht. Also zurück zum Thema. Diese drei Damen gehen hinter uns her und mustern uns so von oben bis unten. Und dann sagt die eine, guck mal hier. Wie gesagt, wir hatten nichts, wo man das dran erkennen konnte. Guck mal hier, das sind bestimmt auch St. Pauli-Fans. Die sehen gut aus, gut angezogen aus. So sieht kein Rostock-Fan aus.
Der kommt nicht von hier.
Das fand ich ehrlicherweise eine relativ heitere Beendigung dieses etwas schwierigen Trips. So, und das andere ist halt so wahnsinnig unangenehm, wenn du in Rostock über die Straße gehst und tendenziell irgendwie eher Angst haben musst, ob du möglicherweise irgendwie auf die Fresse bekommst. Wir waren etwas zu früh da und suchten eine Bäckerei. Das war aber keine wirklich gute Idee, weil man eben in Stadionnähe halt eben auf relativ viele schlecht gelaunte Menschen kommen, die einen nicht nur von oben bis unten mustern, sondern auch, was guckst denn du?
Ach so
anpöbeln auf der Straße. So ging es dann los.
Du hättest aber vielleicht auch nicht unbedingt mit deiner Super 8-Kamera einfach so direkt in die Gesichter der
haben sie auf mich zu filmen.
So wie Bernhard Jimek damals einfach so, dass du sagst, in freier Wildbahn erwischt man die ja sonst kaum. Ja klar, dass da auch irgendwo...
Du wirst auch im VIP-Bereich angepöbelt. Das passiert noch nicht mal beim HSV tatsächlich.
Aber dafür bei Helene Fischer. Also da sage ich auch nochmal ganz klar, Leute, ne, wo, also da frage ich jetzt auch mal, wo warst du, als beim Helene Fischer-Konzert das Schweinefilet aus war? Thoughts and prayers. Ne?
Und dann muss man sagen, dieses T-Shirt, was ich gepostet habe mit diesem sehr originellen Einmal Arschloch, immer Arschloch.
Ja, richtig, ja.
Es ist nicht so gewesen, dass das diese zwei Menschen getragen haben.
Ja.
Es ist ungefähr so gewesen, dass es irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 Menschen im Stadion getragen
wirklich?
Haben. Wirklich? Also die komplette, ich weiß gar nicht, was für eine Tribüne das ist, ist komplett in Weiß geschieden.
Ach so.
Da hatten sie es alle an.
Ja.
Und auch diverse eben im VIP-Bereich. So.
Toll.
Und da zeigt das ja schon so ein bisschen, wie Helmut Kohl damals gesagt hat, welch geistig Ginzi der Lage sind.
Das ist sehr lange her. Sehr gut, Mike.
Ja, vielen Dank. So, das ist das eine.
Ja.
Also diese Aggression und dann denkst du ja auch darüber nach, warum sowas eigentlich ausgerechnet nur im Fußball passiert.
Mhm.
Und dann schießen die St. Pauli-Fans am Ende irgendwie Leuchtraketen in den Rostock-Block.
Toll.
Und so, wo du echt denkst, immer, Leute, ernsthaft? Ernsthaft? Und das lässt einen tatsächlich so, mit so einem schlechten Gefühl zurück. Und natürlich wurde irgendwie über das Gender-Sternchen gemeckert. Und ich habe jetzt gelernt, dass in Wolgast, Klammer auf, ein sehr, da gibt es einen Fanclub auch, Wolgaste, die sind so, na, sagen wir mal, sie sind jetzt nicht unbedingt liberal.
Ja.
Ja? Mhm. Also so vielleicht kann man das beschreiben. Mhm. Die haben dann herausgearbeitet, dass es in Wolgast gibt es Jungs und Mädchen und Männer und Frauen.
Ja.
Ausschließlich.
Ja.
Und so weiter. Also das ist irgendwie so, kriegt man dann alles letztlich mit.
Aber wo haben die das jetzt, also wo wurde diese Erkenntnis postuliert? Also ist das dann irgendwas, gibt es das dann als Banner im Stadion?
Ja, genau. Es wird dann hochgehalten. Irgendwie erst wird hochgehalten, das war das Erste, der Verein ohne Titel, das wird sich nie ändern. Statt Stern auf dem Trikot nur Meisterinnen im Gendern.
Ach, das ist doch eigentlich aber ganz schön.
Das ist eigentlich ganz lustig
gewesen.
Das war sehr lustig.
Also für diese Verhältnisse doch relativ pointiert formuliert.
Ja, das ist in der Tat, das ist sehr lustig. So, dann wurde es schon etwas völkisch, habe ich völkisch gesagt? Dann wurde es einfach etwas direkter sozusagen, sagen wir es mal so.
Ja.
Naja, und dann habe ich auch noch zudem Post bekommen. Und das ist so ein bisschen irgendwie vielleicht das, was ich einfach mal zum Andenken und zum drüber nachdenken irgendwie mit weitergeben möchte, weil Felicitas mir geschrieben hat, hey, anknüpfend an unseren Austausch, heute wäre für den Verein, sie ist Rostock-Fan, heute wäre für den Verein eine gute Gelegenheit gewesen, um sich zumindest offiziell von den Nazis zu distanzieren, wenn sie etwas Angemessenes zu dem schrecklichen Lichtenhagen-Jubiläum gemacht hätten. Aber als einfaches Mitglied stößt man da auf taube Ohren, stattdessen nur wieder diese dieser Wolgast-Mist, hoffe mal, du kommst heile heim. Ich schäme mich mal wieder. So, und
aber schön, dass es, dass man das auch nochmal deutlich macht, dass es diese Fans dieses Vereins
absolut,
natürlich
genau.
Auch gibt und das sicherlich auch in reichhaltiger Zahl, so sehr man sich über die anderen auch völlig zu Recht ärgert.
Das ist übrigens der Grund, warum ich mich so auf das Spiel gefreut hatte, weil die Stimmung im Stadion ja wirklich fantastisch ist. Also es ist so, wenn man Bock hat auf ein Stadion, in dem richtig das Stadion mitgeht, in dem das Stadion eine Energie hat, möglicherweise auch sogar das Stadion in der Lage ist, Tore zu schießen, wie wir es ja nur in sehr wenigen Stadien in der Form, in der geballten Form mitbekommen, dann ist Rostock sicherlich ein Aushängeschild dafür.
Ja.
Fantastische Stimmung im Stadion.
Absolut.
Ja. Aber halt eben auch so einen drüber.
Aber diese E-Mail hat ja total recht. Also wenn du als Verein mit einem politischen Bewusstsein dann ein Spiel an einem Wochenende hast, wenn sich Lichtenhagen, das erste Pogrom der Nachkriegszeit zum 30. Mal jährt, also nochmal Sonnenblumenhaus, also die Szenen dürfte jeder kennen. Es gibt ja auch einen hervorragenden Spielfilm, Wir sind jung, wir sind stark dazu, wo sich das hochschaukelt vor diesem von vietnamesischen Vertragsarbeitern bewohnten Sonnenblumenhaus, wo dann die Brandsätze gezündet werden. Da war, glaube ich, ein Kamerateam damals von Kontraste mit dabei und die wurden dort eingesperrt und draußen tobte der Mob. Und so etwas ist ja eigentlich, wenn du heute nach Lichtenhagen fährst, immer noch im Bewusstsein verankert. Und es gibt ja auch Leute, die das damals miterlebt haben. Es ist nur, dann finde ich schwierig, dort nichts, also da überhaupt nicht dran zu erinnern, also Stichwort Erinnerungskultur und zu sagen, wie gehen wir damit um? Und dann siehst du halt immer wieder, nicht in jedem Block, nicht überall, aber wenn du vorm Spiel in Warnemünde am Strand stehst und da wirst du plötzlich umringt von 15, so ist es mir damals passiert und meinem Fotografen von der Welt am Sonntag, wirst du umringt von so 15 Typen mit Quarzhandschuhen und schweren Stiefeln an den Füßen.
Mhm.
So, dann weißt du, dass vieles von dem, was damals zu den Brandsätzen in Lichtenhagen am Sonnenblumenhaus geführt hat, als Gedankengut auch noch überdauert hat. Und umso wichtiger ist es, dass du als Fußballverein dann ein Zeichen setzt oder zumindest sagst, wir müssen damit umgehen, das darf nicht vergessen werden, 30 Jahre danach.
Genau.
Stattdessen hat mir Steffen dann geschrieben, ein Foto aus dem Fanblock von Hansa Rostock, da hängt tatsächlich ein Lichtenhagen-Banner mit einer Sonnenblume. Also Lichten, Sonnenblume, Hagen. Mhm. Und da fragt man sich natürlich irgendwie, also ist das relativierend?
Oder ist es vielleicht doch als Erinnerung gemeint?
Genau, ich bin dann in diesem Zweifel, oder da bin ich dann doch immer auf der Position des in dubio pro reo. Und würde jetzt mal behaupten, das wurde dann tatsächlich, also aus dem reinen Bauchgefühl heraus, glaube ich, das wurde dann aufgehängt, um daran zu erinnern und nicht noch irgendwie sich dafür zu feiern. Also das war mein reines Bauchgefühl, das war kein Negativ.
Wenn du heute an einem sonnigen Tag nach Rostock fährst und dann etwas weiter an die Ostsee, dann weiß man ja auch, dass Lichtenhagen niemals in Gänze für Rostock stehen kann. Das ist kein Synonym, weil natürlich ganz viele Leute damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber es ist passiert. Genauso wie eben die Quarzhandschuhe-Jungs und eben das, was du erlebt hast, ja auch nie in Gänze für die Rostocker Fanschaft stehen kann. Aber es ist halt da und du musst damit umgehen. Und du musst auch einen Umgang damit finden als Verein. Und das ist wichtig. Und das ist, finde ich, dann Auftrag an Hansa Rostock, wenn wir jetzt schon, du kommst jetzt zweimal zurück, Mike, aus Rostock und erzählst schwierige Geschichten.
Ja, absolut. Genau. Und wie gesagt, also ich bin mit eigentlich großer Vorfreude dahin gefahren und insofern immer noch traurig zurückgekommen, weil aus zwei Gründen. Erstens, weil es einfach komplett überflüssig ist. Auch diese Aggression ist einfach, also du siehst den Menschen auf der Straße schon an, wie aggressiv sie innerlich sind. Das sieht man ja, wenn man Menschen in die Augen guckt, ob die halt, wie die gucken, ob die freundlich sind, böse oder ähnliches. Du siehst ihnen die Aggression schon an und es ist halt eben komplett überflüssig, weil es nur ein Fußballspiel ist.
Ja.
Und es gibt ja auch lustige Momente. Also der Stadionsprecher sprach die ganze Zeit immer vom Hamburger Vorstadtverein, vom Hamburger Stadtteilverein. So, das ist ja lustig.
Ja,
so, das sind ja so die kleinen Sachen, die
Frotzelei.
Genau, die Necken. Kleinen Frotzeleien, so, das gehört ja dazu.
Genau.
Aber wenn dann halt eben von 90 Minuten lang halt gefühlte 60 Minuten lang Scheiß St. Pauli gerufen wird, permanent eine Drohne der Polizei über dem Stadion fährt und das ist jetzt kein reiner Vorwurf nur und ausschließlich an die Fans von Hansa Rostock, dann hat das auch mit Fußball nichts mehr zu tun, weil das einfach eine derartige Übersteigerung von Aggression, von Hass und von all diesen Dingen, die eigentlich normalerweise nicht ins Stadion gehören, ist, dass das einem keinen Spaß macht.
Ja, ja. Ja, also es überfrachtet den Fußball ja auch komplett, wo du sagst, wie du richtig gesagt hast, es ist halt dann doch auch nur ein Sport, der dann überdies ja auch mit dir persönlich eigentlich nichts zu tun hat, weil du diese 22 Menschen auf dem Feld nicht kennst. Du hast in der Regel auch keinen persönlichen Bezug zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Vereins. Also warum?
Da darf man nicht gendern. Das darfst du in Rostock nicht machen. Hör auf damit.
Genau. Ja, wobei in diesem Falle waren es ja jetzt nur Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Es waren immerhin nur zwei Geschlechter.
Ja.
Stell dir mal vor, ich hätte jetzt den Glotteschlag da noch eingebaut. Dann wäre was los gewesen.
Ich weiß gar nicht, ob man auf der Geschäftsstelle bei Hansa Rostock erst auch ab dem 6. Büro beispielsweise oder der 6. Etage Frauen zulässt. Ich weiß nicht.
Ich bin mir da auch nicht ganz im Klaren darüber.
Naja. Naja. Also Scherz beiseite. Lass uns keine Witze darüber machen. Es ist irgendwie, wie gesagt, ich komm traurig zurück, find's doof, find's auch parallel, sich im Fernsehen dieses wundervolle Sportfest in München anzugucken. Als Kontrast dazu, dann denkt man immer, wo ist der Fußball eigentlich falsch abgebogen?
Absolut.
Oder? Dass du nicht einfach nur ein fantastisches Spiel feiern kannst, sondern dass du halt eben diesen Schwachsinn da ertragen musst.
Ich glaube gar nicht, dass der Fußball falsch abgebogen ist. Ich glaube, der Fußball hatte schon immer diese Tendenzen. Also wenn du dir überlegst, ich hatte das ja auch jetzt mal wieder, als ich Richtung Köpenick gefahren bin, da hatte ich auch ein paar von den ganz widerlichen, sagen wir mal, ich apostrophiere das jetzt bewusst, Hertha-Fans. Ja, die dann in der Warteschlange ihre SS- und SA-Lieder gesungen haben, die früher gang und gäbe waren im Stadion in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren. Und da verorten wir ja auch Lichtenhagen, 92, also nach diese unmittelbare Zeit nach der Wende, ja, wo alles so ineinander floss und die Leute auch irgendwie emotional obdachlos waren. Und es war einfach alles sehr kaputt. Aber das ist eine Zeit, in der du ganz viel sowas im Stadion gehört hast. Also erinnert euch an die Geschichten mit Jonathan Akpobori, als er für Hansa Rostock gespielt hat. Die Affenlaute, die Bananen.
Ja,
Das war damals halt eher 80% des Stadions, während es vielleicht heute noch 10% sind. Das heißt, der Fußball ist nicht falsch abgebogen. Ja, er hat sich ja positiv entwickelt. Es gibt Geschichten aus dem Gelsenkirchener Parkstadion, wo du früher als Frau oder mit Familie, mit Kindern überhaupt nicht hingehen konntest, weil im Zweifel jemand aus der 10. Reihe hinter dir dir auf die Schulter gepisst hat. Ja, oder wo es dann offen Schlägereien auf der Tribüne gab. Gleiches im Olympiastadion. Also als irgendwie 6.000 Fans gegen den SV Meppen da waren, waren ja trotzdem Tumulte, weil sie zum Fußball gekommen sind, Stichwort Hooligans, um etwas zu erleben, um sich auf die Fresse zu hauen vorm Stadion. Genauso, da gibt es doch diesen Wahnsinns-Spielfilm 66-67 mit den Braunschweig-Fans und den Hannover 96-Fans, wo diese Rivalität nochmal aufgearbeitet wird. Oder das Buch Huhl, der Fußball hatte immer schon diese Gewalttendenzen und es ist eher, es hat sich aber Gott sei Dank auf den Kopf gestellt. Also was du berichtest, Mike, ist natürlich eine subjektive Erfahrung, aber es ist mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel.
Ja, das stimmt.
So, und da hat sich
aber es ist natürlich...
Es ist immer noch da und das ist dann immer auch schwierig, wie geht man damit um? Aber klar, muss man klare Kante zeigen, aber der Fußball hat sich ja deutlich verändert in diesen 30 Jahren, wenn wir jetzt gerade Lichtenhagen als Anlass nehmen, um mal zurückzuschauen.
Ja.
Also 1992 in ein beliebiges Bundesliga- oder Zweitligastadion zu gehen, ist eine wirklich andere Erfahrung gewesen als heute mit Familie, Langnese-Block. Wir gehen alle zusammen. Es ist gang und gäbe, dass auch Frauen in der Kurve stehen. Ja. Es ist gang und gäbe, dass es ein Familienevent ist. Und eben sowas wie in Rostock oder auch diese, weiß ich nicht, 8 oder 10 Bekloppten mit den kahlrasierten Schädeln und den Irokesen, die ich da hinter mir stehen hatte, sind dann eben wirklich die Ausnahme. Also unter 3000 Hertha-Fans waren es halt 10. So. Aber es gibt das noch.
Ja.
Und man muss weiter daran arbeiten und einen Umgang damit schaffen. Und genau deswegen ist sowas umso wichtiger, gerade bei eben 30 Jahren Lichtenhagen zu sagen, damit müssen wir doch was machen. So.
Ich habe mich die ganze Zeit übrigens gefragt, ob die eigentlich Fanfreundschaften hatten, Hansa Rostock, oder haben. Habe ich dann mal gegoogelt.
Ja.
Ja. Eine Freundschaft pflegen die Norddeutschen bereits seit 1991 zu den Fans der Stuttgarter Kickers.
Ach, guck.
Und dann kommt der schöne Satz: Von weiteren Freundschaften ist nur wenig bekannt.
Wie schön. Okay.
Ja.
Ah ja.
Ja, kleine Rückgrätsche hier. So, jetzt aber irgendwie, lass uns jetzt langsam
nach Hause, würde ich mal sagen.
Das hat jetzt wirklich auch einen Keil in diesen, also ich finde das wichtig als Thema, aber es hat einen absoluten Keil getrieben in diesen Flow, weil wir so wunderbar von Borussia Dortmund zum FC Bayern gekommen sind. Dann hätte man jetzt nochmal ein bisschen den Beef zwischen Niko Kovac und Max Kruse aufarbeiten können. Ja, den ich so wunderbar in der Werbung vorbereitet habe. Ich habe 25 Mal gesagt, Niko Kovac, der da gar nicht hingehörte, zu erzählen. Aber es ist natürlich als Thema wichtig und dann nehmen wir das so mit.
Ja, komm, mach den nochmal, bevor ich entspinne, um mich jetzt schick zu machen für meine NTV-Sendung. Da habe ich ja schließlich Jens Spahn heute zu Gast. Muss mich schick machen für Jens Spahn.
Ach. Ja. Mensch, den grüßen wir herzlich.
Das werde ich machen. Ja. Ja, gerade für dich als Jungunionler ist das ja im Grunde genommen, ihr seid ja Brüder im Geiste.
So ist das, ja.
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 Ich habe nur schmunzeln müssen, weil Niko Kovac jetzt in der, ich glaube Jens Westen von Sky hat ihn gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Max Kruse und spielt der? Und dann hat er gesagt, dann seien Sie doch mal ein bisschen fantasievoller. Oder Jens, sei doch mal fantasievoller. Ich habe dort auch noch 10 andere Spieler auf dem Platz als Max Kruse. Aber es ist natürlich ein Thema.
Aber wenige, die teurer sind.
Genau, Kruse wurde ja eingewechselt und er hat dann ja doch wieder ein kleines Bäuchlein, ne, unterm Trikot, so wurde es auch beschrieben in der Zeitung. Ist natürlich schwierig für jemanden wie Kovac, der absolut auf Disziplin setzt und seinen Pressing-Fußball, das ist ja Max Kruse nicht.
Ja.
Aber es erinnerte mich so ein bisschen in allen Sätzen, die er gesagt hat, an sein Verhalten gegenüber Thomas Müller beim FC Bayern. Sind immer so diese genialischen, nicht ganz zu greifen, zentralen Mittelfeldspieler, Raumdeuter, Typen, die den Unterschied machen, die dem ehemaligen Sechser und Kampfschwein Niko Kovac irgendwie nicht gefallen. Der scheint da eine Animosität zu haben. Und der sagt wieder, aber Max Kruse war doch einer der Besten in der letzten Saison, in der Rückserie, nachdem er von Union Berlin gekommen war. Ja, aber das war damals. Von vergangenen Erfolgen kann ich mir nicht kaufen. Dann könnte ich ja selber noch mitspielen, hat er gesagt. Und ähnlich klang das auch bei Thomas Müller. Was war, ist mir egal. Ich entscheide jetzt, wie es weitergeht. Also wirklich so, als hätten diese Spieler gar keinen Kredit bei ihm.
Ja, also es ist ja überliefert und bekannt, dass Kovac ein Disziplinfanatiker ist, der teilweise ja auch eher so eine Art generalistischen Ton anschlägt. Das grenzt bei ihm ja, also zumindest die Leute, die ihn sehr kritisch sehen, berichten davon fast schon paramilitärischen Zuständen. In einem derartigen System hat jemand wie Max Kruse natürlich keine Zukunft. Mhm. So. Kann sich natürlich immer schnell ändern. Da gibt es die 1-2 Momente, wo Kruse mit seiner Genialität den Tag rettet und plötzlich ist er wieder gesetzt. Das ist ja im Fußball glücklicherweise ja auch immer das Überraschungsmoment dabei. Aber in diesem System, in dem Kovacschen System, ist für jemanden wie Kruse eigentlich auch ideologisch, ernährungsideologisch und auch was die generelle Disziplin auch in der Lebensführung angeht, ist das eigentlich jetzt nicht gerade das, was man als Perfect Match bezeichnen würde, ist auch wieder die klassische Komik, die in diesem Fußballsystem, die dem Fußballsystem innewohnt. Kruse wird geholt, um seinem Buddy Kofeld zu helfen. Und kaum ist er da, ist Kofeld weg. So kennt man ja nun aus anderen Zusammenhängen auch. Aber so ist es.
Was ist eigentlich mit Mbappé und Messi? Was läuft denn da eigentlich für eine Vendetta? Hast du es mitbekommen?
Ich habe nur mitbekommen, dass Mbappé wahnsinnig schnell getroffen hat. Das habe ich mitbekommen.
Nach 8 Sekunden, neuer Rekordhalter.
Ja.
Übrigens hat PSG auch 7:1 immerhin bei Lidl.
Ja, aber bei Lidl. Also,
bei Lidl?
Bei Lidl. Die sind doch gerade erst aufgestiegen in die Ligue 1, ne, Mike?
Nein, aber es gab den... Es gab wohl irgendwie Zwist in irgendeiner Form. Also Mbappé muss mir ja auch nochmal, hat Lena auch heute Morgen richtigerweise nochmal gesagt, der hat ja diesen Monstervertrag bekommen und darf ja jetzt quasi alles entscheiden, was bei PSG gemacht wird.
Richtig.
Und der hat Messi angepöbelt.
Angerempelt.
Beziehungsweise angerempelt, angerempelt, weil er irgendwie, keine Ahnung, offensichtlich gerade Beef mit ihm hat.
Ja.
Dazu hat sich ja Wayne Rooney zu Wort gemeldet und hat gesagt, ein 23-jähriger Spieler rempelt Messi an. Ich habe noch nie in meinem Leben ein größeres Ego gesehen. Er hat mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt, das ist kurz. Jemand sollte ihn daran erinnern, dass Messi mit 23 bereits 4 Ballon d'Or gewonnen hatte. Ja, das fand ich eine ganz gute Einladung.
Aber es ist ein schönes Beispiel, das man sonst in der Form ja eigentlich nur aus der Tierwelt kennt. Ja, also der etwas angenockte Silberrücken, das alte, altwerdende, schwächere Alpha-Tier ist verwundbar und der Jungbulle, der Jungrüde, das zu werdende Alpha-Männchen macht jetzt mal langsam so eine Art Probebiss, rempelt ihn schon mal an und so. Du siehst wirklich so in der Hierarchie, also es tut sich was auf dem Pavianfelsen, möchte ich mal sagen. So,
ja. Ich finde aber das Wort Pavianfelsen für PSG sehr passend, ehrlicherweise.
Ja, oder?
Total passend.
Ja, also der Affenfelsen ist ja als Gleichnis für hierarchische Systeme ja immer zutreffend.
Ja.
Und gerade da, wo die Großkopfhatten sich treffen, passt es natürlich besonders gut. Das ist wirklich ein klassisches verhaltenspsychologisches Moment, was wir da gerade erleben, dass der König langsam aufpassen muss, dass er nicht irgendwie, ne? Da kann er auch zu Dortmund gehen. Hör mal, Ronaldo und Messi zu Dortmund, das ist die Lösung unserer Probleme. Hör mal, dann soll der Kehl, der soll jetzt mal zusehen, dass er mal die Fresserei bei Vapiano sein lässt, der soll sich mal auf seinen Arsch setzen und soll er mal klar machen. Also, ich sag mal ganz klar, schreib mal mit, also, Ronaldo, Messi, ab nach Dortmund und dann ist aber, dann rollen wir den Teppich von hinten auf, verstehst du? Dann kannst du mal,
wir haben viel größeres Problem in diesem Podcast.
Ja.
Weil uns in Paris nach diesem Spiel, nach diesem 7:1, wo Mbappé ja auf seine Art geantwortet hat, 3 Tore geschossen hat, Messi, glaube ich, ihm, Lionel Messi, sogar 1 aufgelegt hat in der 27. Minute. Und Neymar hat auch 2 geschossen. Und dann war die Überschrift, und jetzt pass auf, MMN zerlegt Lille. Was machen wir denn jetzt? Wenn jetzt von hinten, ja, wir dachten, wir sind unantastbar, MML, jetzt kommt von hinten aus Paris, ja, vom Affenfelsen runter kommt MMN. Was machen wir denn jetzt? Ja. Fußball-MMN, da haben wir doch, was sollen wir da jetzt machen?
Ja, das ist doch, hier Ding ist ja, hier Plagiat, ist das. So, kann ich jetzt langsam mal los?
Ja, kannst du, in den Barbershop. Weißt du schon, 4.9? Weißt du, ne?
Da kann ich nicht.
Da bist du nämlich in München, ne? Kann das sein?
Da bin ich eben nicht bei Kicken mit Herz, da bin ich in München.
David Guetta, Kevin Harris, Macklemore und Fußball-MML unter anderem beim Superblumen-Festival in München am 4. September. Um 13.30 Uhr sind wir auf der Neo-Neo-Stage. Neo-Neo.
Neo-Neo.
Ja.
Toll.
Ja. So, und ansonsten hört den Daily. Jeden Tag eine neue Welt.
Ja.
Eine neue Fußballwelt quasi.
Eine neue Welt. Du klingst ja wie Bernd Klüver in der Schlussphase. Eine neue Welt mit Lena und mir. Ja, das schenke ich dir.
Auf gute Freunde.
Auf gute Freunde.
Stimmt, oh Gott.
Alter.
Onkels.
Ja, auch natürlich die Begrüßung. So wird man begrüßt. Ich trinke auf. Auf gute Freunde.
Stopp. Ja, da erinnere ich mich nur an die Geschichte, die Olli Polak erzählt hatte, der irgendwo, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt er war, ich glaube irgendwo Heiligendamm oder so die Ecke, und da war in der Nähe war irgendwie ein Onkelskonzert und da kam er aus dem Hotel, da haben sie ihn schon mit dem Hitlergruß begrüßt. Und sagst,
sehr schön.
Guck mal. Und als er das dann bei uns im Podcast erzählt hatte, hat er danach noch böse Nachrichten gekriegt,
die dann aber natürlich dann auch direkt nochmal so einen sehr starken rechten Einschlag hatten, wie er sich denn erlauben könnte, die Onkels als rechts darzustellen. Und als nächste war dann schon wieder so zurück in seine Heimat gehen soll. Also alles ganz große Klasse.
Ja.
Toll.
Das nächste Mal sprichst du die Geschichte in das Mikrofon rein. Dafür ist es nämlich da.
Nix da. Ich bin schon über meinem Arbeitsvertrag.
Ach so.
Ja.
Ja, dann aber nichts wie raus.
Die drei Minuten, die ist so.
In diesem Sinne, habt eine feine Woche.
Aber sowas von.
Schön, dass es euch gibt. Küsschen.
Tschüss. Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.